hart und bitter.
Ja, herzlich willkommen hier bei Zart und Bitter Crime Stories und wir sind heute wieder hier mit einem neuen Fall. Mir gegenüber sitzt mein wunderbarer Kollege Michael.
Hi, Stefan.
Hi. Und ich sitze ihm gegenüber, logischerweise. Und
in der gewohnten Konstellation.
In der gewohnten Konstellation. Ja, ja. Und genau. Und wichtig, was wir vorab gerne noch sagen wollen, ist, dass wir in der nächsten Zeit wirklich so eine kleine Offensive starten. Wir wollen sehr viel Crime-Fälle veröffentlichen, weil wir, reden wir auch ganz offen drüber, oder Micha? Ja. Weil wir tatsächlich ein bisschen mehr Follower und Klicks generieren wollen, ja, um da so eine bestimmte Schwelle auch mal bei Spotify zu überschreiten und mal so versuchen, so ein bisschen ja,
und da mal was. Bisschen an den Werbetopf von Spotify.
Ja, und das ist wirklich, also wir reden ja über Peanuts, aber es ist halt, wir machen diese Fälle, wir erarbeiten die uns, wir stecken hier Zeit rein und wir fragen euch einfach, wir bitten euch, ob ihr euch uns einfach ein bisschen mehr promoten könnt, klicken könnt, teilen könnt. Und das würde uns helfen und wir würden uns freuen und dafür machen wir auch gerne hier unsere Crime-Fälle für euch draußen, da draußen, ihr Hörer. Und es hört sich mal so an, als würden wir hier in so einem Bunker sitzen oder so, wenn wir sagen, da draußen. Oder?
Ja, da draußen sind unsere Hörer.
Ja, ja, ne?
In ganz Deutschland verteilt und hören uns gern zu.
Ja.
Selbst bei Crime, ich kann es gar nicht verstehen, weil die Fälle sind schrecklich.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Absolut, aber oft stecken wir auch sehr viel Arbeit da rein. Und
ja, ja, aber trotzdem sind die Fälle schrecklich und dass man sich das in Anführungszeichen gerne anhört.
Ja, das ist halt, naja.
Ist halt ein Krimi. Krimis guckt man sich auch gerne an.
Ne? Ja. Und, ja. Ja, das ist halt auch interessant auch. Ne? Schrecklich, aber auch manchmal interessant. Und heute hat Micha einen Fall mitgebracht. Wir haben ja uns versprochen, dass wir vorher nicht mehr so viel miteinander rumquasseln. Ja. Und wir haben uns auch, glaube ich, gar nichts zu erzählen.
Es geht voll los in
dem
Fall.
Es geht direkt los und Micha startet mit seinem Fall.
Ja. Zu diesem Fall, als das passiert ist, habe ich das in der Medienlandschaft verfolgt, mitbekommen, wie viele Leute, weil der Fall hat Deutschland schockiert und aufgewühlt und dann auch der Prozess war dann medial stark begleitet worden. Und als ich mir dann die Sachen da wieder so angelesen habe, Spiegelartikel, Sternartikel, Süddeutsche und so weiter, und diese Bilder dann auch gesehen habe, habe ich mir überlegt, wie soll ich denn darüber sprechen, über diesen Fall? Mhm. Weil der Fall furchtbar ist und einen sehr betroffen und traurig macht. Und ich habe mir dann zum Beispiel auch überlegt, dass ich den Namen des Täters nicht nennen möchte. Der fällt mir irgendwie schwer, den auszusprechen. Nee, ist falsch gesagt. Der fällt mir nicht schwer auszusprechen, aber ich möchte ihn nicht aussprechen.
Weil du ihm keine Plattform geben willst oder was?
Plattform ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Ich fühle mich einfach unwohl dabei und
okay,
ich möchte es nicht. Und der Titel von dieser Folge heißt Der Mann auf dem Gefängnisdach.
Okay.
Und so fängt es an. Also musst dir vorstellen, das ist passiert im November 2006 in einer ostdeutschen Großstadt.
Ja.
Gefängnis, Hofgang.
Welche Stadt davon ist?
Ostdeutsche Großstadt.
Okay. Ja. Dresden oder was?
Zum Beispiel.
Ja, dann sag doch mal die Stadt. Darf man doch wissen, oder nicht? Ist interessant. Man will natürlich ein paar Fakten auch.
Ja, man möchte auch ein paar Fakten, aber ja, ob das Gefängnis jetzt in Dresden oder in Bautzen ist,
ja,
was spielt das für eine Rolle?
Keine, aber ich finde schon, kann man doch erwähnen, also das ist ja jetzt auch nicht Datenschutz oder so.
Ja, aber ich habe das
ist ja nicht so, dass dann Dresden sich bei uns meldet und sagt, ey, was erzählt ihr eigentlich für einen Scheiß?
Ich trage es so vor, wie ich mir das vorgenommen habe.
Okay. Mach es so, wie du es meinst.
Also in der ostdeutschen Großstadt, Gefängnis, Hofgang, früh morgens, 7:20, geht ein Mann, der in Untersuchungshaft sitzt, weil gerade ein Prozess gegen ihn läuft, der ist aber schon quasi im Gefängnis.
Ja.
Und in Begleitung von Angestellten vom Gefängnis hat er gerade diesen Hofgang früh morgens und er entwischt den Aufpassern und klettert an so einer Fassade hoch auf das Dach des Gefängnisses. 10 Meter ist das hoch.
Ja.
Und stellt sich dahin und steht da einfach und guckt in der Gegend rum. Er kann nicht fliehen, weil er ist auf dem Dach von dem, vom Gefängnis und Mauern umgeben ihn etc. Aber er steht da und die kommen nicht an ihn ran, versuchen ihn dann irgendwie zu überreden, runterzuklettern.
Moment, die kommen nicht an ihn ran. Wieso gehen die nicht denselben Weg hoch wie er? Oder?
Ja, die könnten auch sonst, aber er könnte ja runterspringen und sich umbringen.
Ach so, die sind da vorsichtig, weil sie denken...
Ja, einer Typ, der wird gerade dem Prozess gemacht.
Ja, ja.
Und das ist ja auch immer für die Justiz ganz, ganz schlimm, wenn sich ein Mörder oder ein Täter oder wer auch immer der Justiz entzieht durch Suizid. Passiert ja ganz oft. Ne?
Ja, das stimmt.
Und das ist immer ein großes Problem
für die Justiz. Ja, und natürlich ist es auch für die Justizanstalt ein Riesenskandal.
Genau.
Und schlechte Berichterstattung, wenn da einer vom Dach springt.
Ja,
ne? Klar.
Also sie überreden ihn, da wieder runterzukommen. Aber er lässt nicht mit sich reden. Und weil dieser Fall...
Aber kurz fragen, droht er denn auch zu springen?
Nein, er steht da einfach nur an der Kante.
Okay.
Ja.
Also er sagt nicht, ich springe, wenn er kommt. Oder er sagt gar nichts.
Er sagt so gut wie nichts.
Okay.
Viel ist auch nicht bekannt darüber. Mhm. Die Medien sind vor Ort, weil dieser Fall, weswegen er da vor Gericht steht, sehr viele Medien interessiert und auch ganz Deutschland aufgewühlt hat. Deswegen sind da Medien vor Ort und die kriegen das dann natürlich auch mit. Mhm. Und schon gibt es Bilder und Live-Berichterstattung etc. etc.
Ja.
Und insgesamt steht er da fast 24 Stunden.
Krass. Ja. Ernsthaft?
Ja. Irgendwann wird es dann halt auch Abend und die beleuchten das dann halt und versuchen dann halt immer mal Kontakt mit aufzunehmen, dann will er dann irgendwann eine Jacke haben, dann kriegt er dann eine Jacke und irgendwann nach fast einem ganzen Tag lässt er sich dann überreden, dass er wieder runterkommt da von dem,
okay.
von dem Dach.
Darf ich mal fragen, oder ist das relevant? Warum ihm eigentlich der Prozess gemacht
wird? Ja, das kommt alles gleich.
Ach so, okay.
Das ist so jetzt die Art, wie ich mir das aufgenommen vorgestellt habe, den Fall aufzuarbeiten. Dann,
ich will dich gar nicht unterbrechen.
Und ja, warum steht er da? Also es gibt dann auch Spekulationen, dass der vielleicht den Prozess beeinflussen will, dass bestimmte Beweismittel vielleicht nicht zugelassen werden, weil da hat er sich auch schon vorher dazu geäußert. Beim ersten Prozesstag gab es auch schon mal eine Aktion, wo er plötzlich auf der Anklagebank aufgesprungen ist und 6 Beamte mussten ihn dann quasi, haben sich auf ihn gestürzt, um ihn dann wieder zu beruhigen, dass er sich wieder hinsetzen soll. Mhm. Also er ist unberechenbar. Und als er dann quasi auch diese Aktion macht und auf dem Hofgang einfach abhaut und auf das Dach klettert, reagiert dann auch die Polizei, dass sie sofort zu einer bestimmten Schule fährt, zu einem 13-jährigen Mädchen, um bei ihr zu sein. Weil wenn sie das quasi mitbekommen hätte, was dieser Mann da jetzt gerade macht auf dem Gefängnis, das hätte ihre Therapie beeinflusst, das hätte sie wieder schockiert, retraumatisiert nennt man das, glaube ich, weil dieser Mann zu ihr gesagt hat, wenn ich im Gefängnis bin, ich schicke einen Killer zu dir, ich werde da abgeholt, ich komme im Hubschrauber, ich komme da wieder raus aus dem Gefängnis.
Moment, ich habe das nicht ganz verstanden. Wer ist, also nochmal, dieses 13-Jährige...
Als die Polizei das dann mitkriegt, dass dieser Mann diese Aktion macht, sind sie auch sofort zu einer bestimmten Schule gefahren, zu der Stefanie, ein 13-jähriges Mädchen, um sie psychologisch zu betreuen.
Ja, das habe ich schon
damit
verstanden.
Damit sie nicht wieder retraumatisiert wird, wenn sie das mitbekommt, dass dieser Mann da auf dem Gefängnis steht. Weil dieser Mann hat nämlich zu ihr gesagt, wenn ich ins Gefängnis komme, Ich kann einen Killer zu dir schicken, ich werde abgeholt mit einem Hubschrauber, ich komme dich wiederholen. Weil dieses Mädchen, dieses 13-jährige Mädchen, war nämlich 36 Tage lang in seiner Wohnung gefangen gehalten worden.
Okay.
Und das erzähle ich dir jetzt, was da passiert ist.
Und die Polizei will nicht, dass die einfach diese Bilder sieht und mit diesem Mann wieder konfrontiert wird.
Ja.
Ach so.
Ja.
Okay.
Also, was ist passiert? Dieser Mann hat wochenlang ein 13-jähriges Mädchen beobachtet aus der Nachbarschaft.
Wie alt ist der eigentlich?
Der ist 36.
Okay.
Ja. Und im Januar 2016 hat er sich dann dazu entschieden, morgens auf dem Schulweg von Stefanie, sie kannten sich nicht, sie abzupassen, und er hat sie in so einen Kastenwagen reingezerrt. Morgens. Es war dunkel, im Januar ist es ja um 7:30 noch dunkel morgens, aber trotzdem, mitten in der Straße vom Wohngebiet, auf ihrem Schulweg, hat sie dann in diesem Auto in eine Holzkiste gesperrt, 1 Meter lange Holzkiste, 50 Zentimeter breit.
Also auch noch total eng. Ja,
ja, also eine winzige Kiste, also quasi ein Sarg, weniger als ein Sarg.
Und das hat keiner gesehen?
Hat keiner gesehen, ja. Hat sie dann zu ihrer Wohnung gefahren, so Mehrfamilienhaus, Mietshaus, ähnlich so wie ich hier wohne oder wie du wohnst. Und hat sie dann morgens in dieser Kiste, hat sie dann auch irgendwie mit Handschellen gefesselt und geknebelt, hat sie dann in seine Wohnung getragen, in dieser Kiste. Was auch einen großen Krach morgens da veranstaltet haben muss, in so einem Treppenhaus, kannst du dir ja vorstellen. Aber hat es keiner gehört oder hat sich keiner drum gekümmert. Und ja, in der Wohnung angekommen, gab kaum Möbel in dieser Wohnung, so ein paar Kisten standen da rum, Matratze auf dem Boden.
Warum also, kaum Möbel? Hat er da gar nicht gewohnt?
Doch, oder? Der hat da gewohnt, aber es war nicht besonders wohnlich eingerichtet.
Okay.
Also musst du dir so vorstellen, so eher so eine, wie sagt man, Messi-Wohnung ist es jetzt nicht gewesen, aber eine karge Wohnung so, mit kaum Einrichtungsgegenständen, Matratze auf dem Boden.
Als würde der nur so provisorisch da wohnen. Oder so.
Und er hat sie dann in ein Zimmer gebracht und hat sie da an die Wand gekettet. Er hatte da sowas vorbereitet, um sie dann da fest zu fesseln. Und wenn er das Haus verlässt wegen irgendwas, hat er sie dann in diese Holzkiste wieder gesperrt und zugeschraubt. Sie musste dann dort drin ausharren, bis er dann wieder zurückkam. Und ja, an diesem Morgen hat dann ein 36-tägiger Albtraum begonnen.
Ein 36-tägiges Martyrium.
Ja, wirklich. Ja. Und ja, an dem gleichen Morgen hat sich die Schule gemeldet. Noch am gleichen Morgen hat gesagt, die Stefanie ist nicht in der Schule und habe auch nichts gehört, keine Krankmeldung. Ich weiß nicht, ob das ist, ich habe keine schulpflichtigen Kinder, wahrscheinlich ist das normal, dass man sich direkt meldet, ne, ja, in der Schule, wenn man krank ist. Und dass die da auch viel mehr drauf achten, wenn ein Kind fehlt.
Ja.
Und nicht wie das bei uns früher war, 2 Tage später kommt man dann wieder und bringt eine Entschuldigung oder so. Naja, jedenfalls hat die Schule angerufen und hat gesagt, wo ist die Stefanie? Das war dann irgendwie morgens noch vor 10 und die Eltern, ja, Schock, die ist doch in die Schule gegangen. Die hat sich ganz normal, wie das hunderttausende Schulkinder morgens machen, Brötchen geschmiert, mit den Eltern kurz geredet und dann, ich gehe jetzt zu Fuß zur Schule. So nah hat die da gewohnt. Ich glaube, 1 Kilometer bis zur Schule musste sie zu Fuß gehen.
13 Jahre alt war die?
Ja.
Dann ist die, war die nicht mehr in der Grundschule, ne? Das war schon, naja.
Ich weiß nicht, was für eine Schule, Gesamtschule oder so.
Ja, schon weiterführende Schule. Ja. Okay.
Und ja, Schule 1 Kilometer entfernt, ja, was passiert? Polizei angerufen. Ermittlungen gehen direkt los, unterschiedliche Ermittlungen wird dann, oder unterschiedliche Richtungen wird dann ermittelt, und ja, ist eine gute Schülerin, warum sollte die sich nicht trauen, in die Schule zu gehen, gibt keine schlechten Noten oder irgendwie Ängste. Die Eltern haben dann auch gesagt, die hat sich nie verspätet, und wenn, irgendwie hat sie dann auch immer direkt angerufen, ist jetzt, es gibt auch keinen Grund, warum die ausreist, Angst vor dem Elternhaus oder sonst was. Aber trotzdem war es dann nicht so, dass die Polizei dann erstmal von der Entführung ausgegangen ist, sondern die sind von einem Ausreißerfall ausgegangen. Ja. Und ja, erstmal abwarten, wird sich schon melden oder schauen wir mal. Haben dann auch den Vater gefragt. Sie dann wirklich nichts damit zu tun? Wissen Sie dann noch irgendwas mehr? Dann so im Laufe von der Zeit war das dann auch so, dass die Eltern dann ausgesagt haben, dass sie ein gutes Verhältnis oder ein sehr gutes, inniges Verhältnis zu ihrem Bruder hat. Haben die Polizei dann auch so dazu Fragen gestellt. Aber das war eine ganz normale Familie, ein ganz normales Mädchen. Es gab da nicht irgendwie sowas. Die hatten dann gedacht, dass sie dann vielleicht ausgerissen ist, um nach Zypern zu fliegen, weil die im letzten Sommer in Zypern waren und sie da wohl irgendwie einen Jungen kennengelernt hat.
Okay.
Und aber die Eltern haben gesagt, nein, das kann nicht sein. Absolut nicht. Die ist entführt worden. Die haben sich sogar Passagierlisten dann angeguckt, aber war nichts. Haben.
Das gibt's ja gar nicht. Ja. Und
es gab keine Zeugen, nichts.
Gab dann einfach spurlos verschwunden. Einfach weg.
Ja, was heißt einfach weg? Die Spuren sind ja eigentlich schon sehr deutlich. Dieses Auto, ein Typ, der da steht, ein Typ, der sie wochenlang beobachtet
hat. Ja, aber das hat doch keiner gesehen.
Hat keiner gesehen, ja, aber man kann jetzt nicht sagen, sie ist vom Erdboden verschluckt. Das war ja schon sehr öffentlich alles, diese Entführung. Und aber es gab keine Zeugen, keine Ermittlungsansätze und
es gibt ja
dann ist dann erstmal nicht so viel passiert. Was wolltest du sagen?
Ach mir, es gibt ja dieses, das hatte ich neulich meinem Sohn mal beigebracht.
Ja.
Der ist ja noch in der Grundschule. Ja. Es gibt so ein Zeichen für Entführung. Ja. Kennst du das?
Oder auch wenn einer
Gewaltopfer oder entführt wird und er kann vielleicht nicht reden oder so und sitzt irgendwo in einem Auto und kann nur ein Zeichen geben, dann klappt man so den Daumen ein und
schließt die Faust.
Das ist so,
und wiederholt das.
Das ist so ein internationales oder
Da gab es auch schon Fälle, wo danach jemand geholfen werden konnte. Ja,
Nur meinem Sohn sogar neulich mal beigebracht, so damit er das mal. Ich kannte das auch noch nicht.
Mhm. Okay, gut, dass du das gemacht hast. Wir verlinken in unserer Crime Story mal so einen Wikipedia-Eintrag.
Uns hören dazu ja tatsächlich auch ein paar Leute, vielleicht ist es auch wichtig, sowas zu wissen. Dass es so ein Zeichen gibt, so ein gängiges, für wenn man entführt wird.
Ja.
Das ist Daumen.
Aber nicht nur, wenn man entführt wird, auch wenn man quasi Gewaltopfer ist.
Okay.
So von Beispiel, dieser Mann schlägt mich und ich habe keine andere Möglichkeit, mich mitzuteilen.
Okay, das wusste
Bitte
ich nicht.
Hilfe.
Genau, und das ist dieses Daumen in die Innenhand und dann Finger drum schließen. Genau.
Ja, also die Polizei fängt an zu ermitteln, aber haben eigentlich nichts. Und ja, in der Zwischenzeit ist dann Steffi bei diesem Mann, der auch nicht weit weg wohnt. Der wohnt irgendwie, die sind dann nur 500 Meter weitergefahren. Das ist jetzt, wenn du dir das vorstellst hier in Bonn und 500 Meter weiter, sitzt dann da dein Kind und ist entführt worden.
Aber keiner weiß es.
Ja, und was machen die? Die hat da diese Matratze da, wo sie liegt und angekettet ist. Ja, er schläft neben ihr und sie gucken ab und zu Kinderfilme, sie macht Schularbeiten, sie essen zusammen, unterhält sich mit ihr, er filmt sie manchmal und sie soll dann so bestimmte Kleidung anziehen und er liegt neben ihr auf dieser Matratze. Sie ist dann da gefesselt, angekettet an diese Wand, sie gucken dann mal einen Kinderfilm zusammen, sie macht Schularbeiten, die essen zusammen, er filmt sie manchmal, soll dabei bestimmte Kleidung antragen und sie hat Todesangst, ist extrem verängstigt und große Furcht, was ihr passieren könnte. Ja, und an dem Tag beginnen dann auch noch die täglichen mehrfachen Missbräuche und die Medien, die sprechen von unbeschreiblichen Taten, die er ihr angetan hat über die gesamte Zeit. Er hat wohl eine Liste angefertigt mit Dingen, die er ihr antun will und der hackt das dann auch alles ab. Und ja, er schlägt sie auch und bedroht sie. Einmal macht er das Fenster auf, um ein bisschen frische Luft reinzulassen und sagt, wenn du hier jetzt schreist, dann erwürge ich dich. Und sie schreit nicht. Und
Todesangst wahrscheinlich.
Ja, und sie wartet ab, was passiert. Mhm. Und dieser Täter denkt, er wird damit durchkommen. Und er denkt tatsächlich, dass die Stefanie sich daran gewöhnt, was passiert, und dass die dann irgendwann auch freiwillig mitmacht und dass die eine Beziehung aufbauen.
Ach, das ist sein Plan, oder?
Ja, das ist sein Plan, und davon geht er auch irgendwie aus. Er denkt, das
schon
wird schon so gehen, dass sie sich dann daran gewöhnt und dass sie dann auch freiwillig bei mir bleibt.
Das ist ja komplett in seiner eigenen Welt, völlig naiv. Also
es gab auch Gutachter, die dann gesagt haben, ja, er will eine Frau beziehungsweise ein Mädchen besitzen.
Aber da kann man ja fast sagen, fast schon Glück, dass er so naiv ist und denkt, das wird irgendwann funktionieren, weil er sonst wahrscheinlich den Plan hätte, ja, wenn ich hiermit fertig bin, dann bringe ich die um. Sonst fliege ich ja eh.
Also er hat ihr ja auch angedroht, sie umzubringen. Mhm. Nicht nur, dass er gesagt hat, wenn ich hier das Fenster mal aufmache und du schreist, dann erwürge ich dich. Sondern halt auch, dass er dann gesagt hat, wenn die mich erwischen und ich bin im Gefängnis, ich schicke einen Killer und der bringt dich um.
Mhm.
Und ja, er ist sehr gewalttätig, cholerisch, unberechenbar. Und er redet sich sogar auch ein, dass die mal gemeinsame Kinder haben werden. Er will quasi sein Leben mit diesem Kind verbringen. Und
angekettet oder was?
Angekettet, ja. Er fragt sie dann auch, ob sie ihn liebt. Und
was sagt sie?
Ja, sie sagt ja, aus Angst.
Mhm.
Und um ihn nicht wütend zu machen.
Mhm.
Und das sie muss unvorstellbare Schmerzen gehabt haben. Also er hat sich jeden Tag an ihr vergangen, mehrfach.
Mhm.
Das dann auch gefilmt. Sie sollte dann da halt mitmachen, und wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, wenn sie nicht so reagiert hat, wie sie wollte, hat er sie bedroht und hat gesagt, wir machen das nochmal, bis du das so machst.
Boah,
wie mir
was
das
für
gefällt.
Ein Albtraum, das ist wirklich
Sie musste heftig. Dann halt dabei in die Kamera lächeln und sowas.
Hm.
Und also abartigste sexuelle Missbräuche. Und dann immer wieder diese Drohungen, ich komme aus dem Gefängnis wieder raus, ich hol dich dann und werde dich umbringen. Und ja, und es ist unvorstellbar.
Auch immer in dieser Situation dieses Kindes.
Ja.
Du bist doch, also was hat man da noch für eine Möglichkeit?
Ja.
Was machst du?
Also sie hat...
Was machst du? Oder sagst du einfach, okay, so ist es halt, ich weiß es nicht.
Also...
Ich weiß nicht, was ich da machen würde.
Bei den Aussagen war es dann halt auch so, dass sie...
an Flucht gedacht hat.
Ja, natürlich. Also sie hat gesagt, dass sie nicht gläubig ist, aber sie hat zu ihrem verstorbenen Opa viel gebetet und hat auch sonst Texte hinterlassen, wo dann so herzzerreißende Sätze draufstehen wie, lieber Gott, du siehst doch, wie sehr ich hier leide, bitte hol mich hier raus und sowas.
Mhm.
Und sie hat dann auch... Das ist schwer zu sagen, aber es ist halt so, dass sie dann auch Vorschläge gemacht hat, etwas zu tun, was ihr nicht so viele Schmerzen bereitet, bei den ganzen Vergewaltigungen. Und,
also es ihr in Anführungszeichen erträglicher zu machen.
Ja, wo die Schmerzen nicht ganz so groß sind.
Okay.
Und... er ist sogar dann später mit ihr vor die Tür gegangen, weil er hat ja gedacht, er baut sich da eine Beziehung auf und er möchte auch, dass sie freiwillig bei ihm bleibt.
Erinnert mich ein bisschen an den Fall Katja Kampusch. Der hatte das, ähnlich sich so vorgestellt. Ja. Nur hatte der das 7 Jahre lang betrieben.
Ja. Und sie waren dann im Auto nachts unterwegs. Und eine Polizeistreife kam. Und er hat angehalten und ist aus dem Auto ausgestiegen.
Moment. Wieso war der nachts mit ihr im Auto unterwegs?
Ja, weil ich hatte ja gerade erzählt, dass er sogar mit ihr mal rausgegangen ist.
Aber was wollte der? Wollte er mit ihr irgendwo hinfahren? Oder?
Entweder hat er vielleicht gedacht, ich lasse die vielleicht besser hier nicht alleine. Oder er war sich da auch sicher und hat gedacht, ich will ja, dass die mit mir zusammenkommt und freiwillig.
Ja, irgendwann müssen wir ja mal die Normalität probieren.
So, in Anführungszeichen. Das kann gut sein, dass er so gedacht hat.
War die denn dann in der Kiste?
Nein, sie hat am Beifahrersitz gesessen.
Ja.
Und der ist mit ihr abends oder nachts, ich weiß es nicht genau, etwas so rumgefahren. Muss man sich auch mal vorstellen. Das ist ja quasi in dem gleichen Ort gewesen, wo auch ein Polizeiaufgebot und auch medial, hier Stephanie ist weg, wo ist sie? Mhm. Ne, sowas steht ja da noch überall und er ist in diesem Ort dann mit ihr rumgefahren.
Auch in ihrem Ort wahrscheinlich, wo sie gelebt hat.
Er hat ja auch in dem gleichen Ort gewohnt.
Ja, ja.
Und ob sie jetzt...
Also die ist mit ihm quasi durch an den Ecken vorbeigefahren, wo sie gesagt hat, hier habe ich...
Ich weiß jetzt nicht, ob sie die Stadt direkt verlassen haben, aber sie war im Auto als Beifahrer, auf dem Beifahrersitz und er ist dann ausgestiegen und ist auf die Polizeistreife zugegangen. Und sie hat sich überlegt, soll ich schreien? Aber sie hatte zu viel Angst gehabt zu schreien.
Nein.
Weil sie gesagt hat...
Also das sind so Sachen, die kann ich...
Nein, Stefan, bitte nicht. Sie hat nämlich, sie war in Todesangst und manipuliert. Sie hat gedacht, wenn, er wird mich umbringen. Er schickt einen Killer zu mir und bringt mich um. Aus dem Gefängnis, er kommt wieder raus, er findet mich, er holt mich. Das hat er ihr ja auch gesagt. Pass auf, und die Angst war so groß, sie hat es nicht geschafft zu schreien. Hat sie nicht
Wieso
geschafft.
Ist sie nicht rausgerannt?
Vielleicht hat er auch zugeschlossen, kann ja auch sein.
Ja.
Und sie hat sich, zu sich hat sie gedacht, ich muss zufällig gefunden werden. Ich darf hier nicht schreien, weil wenn ich zufällig gefunden werde, dann kann der mir ja nicht den Vorwurf machen.
Ja, okay. Ne?
Und dann hat er keinen Grund, mich umzubringen.
Genau, weil das sie hat sie ja dann in seinen Augen nichts falsch gemacht.
Genau, genau.
Hätte dann.
So hat sie sich das überlegt. In ihrem Kopf.
Ja klar, man muss natürlich auch noch sich vor Augen halten, dass es ein 13-jähriges Mädchen, die hört halt sich noch gewisse Sachen an.
Ja, und der unfassbare Gewalt angetan wurde.
Mhm.
Und sie hat auch nachts da auf dieser Matratze gelegen und das Fenster war gekippt und sie hat draußen Leute gehört, die da lang gegangen sind oder sich unterhalten haben. Und sie hat gedacht, wenn ich jetzt schreie, dann kommt der und erwürgt mich.
Gut, das kann ich natürlich nachvollziehen.
Ja. Ja. Sie hat gesagt, ich bin im nächsten Moment tot, wenn das passiert. Hm. Jetzt will ich mal gerade sagen, wer ist dieser Mann?
Darf ich mal kurz, und dann die Polizeistreife, er ist auf sie zugegangen und dann...
Ja, er hat kurz mit denen gesprochen und ist dann wieder, gefahren. Ja. Hm. Ja. Ich möchte jetzt sagen, wer dieser Mann, ich habe hier so ein paar Punkte aufgeschrieben. Mhm. Also, ist ein verurteilter Straftäter, er hat schon 3 Jahre im Gefängnis gesessen, wegen Vergewaltigung, 14-jähriges Mädchen.
Hm.
Hat 3 Jahre im Gefängnis gesessen. Er kam sogar ein bisschen früher raus. Eine Gutachterin hat geschrieben, dass sie da keine Gefahr mehr sieht. Aber sie wusste nicht alles, diese Gutachterin. Ein paar Sachen konnte sie nicht wissen. Weil es gab nämlich 2 Ex-Freundinnen von ihm, die nicht zur Polizei gegangen sind, was aber dann später in dem Prozess, in der Recherche etc. alles so rauskam. Es gab 2 Ex-Freundinnen von ihm, die er auch vergewaltigt und geschlagen hat. Eine davon wurde sogar so stark von ihm gewürgt, dass sie sich totgestellt hat. Dann hat sie von ihm abgelassen und sie ist geflüchtet aus der Wohnung. Später hat er dann noch versucht, sie wieder für sich zu gewinnen und hat gesagt, dass es ihm leid tut und hat sie gestalkt, war plötzlich vor ihrer Wohnung und hat gesagt, hatte eine Waffe dabei und hat gesagt, er bringt sich jetzt um. Dann ist ein Schuss gefallen und er lag da. Und wo dann eine Nachbarin da gucken wollte, ist er aufgesprungen und weggelaufen. Also hat mit Psychomitteln wahnsinnige Aktionen da gestartet und hat seine Freundinnen fürchterlich behandelt.
Mhm.
Und mit einer von einer Ex-Freundin hat er auch eine Tochter gehabt, die aus einer Vergewaltigung entstanden ist.
Mhm.
Hatte auch keinen Kontakt zu dieser Tochter. Hatte eine Freundin gehabt, deren Freundin, die hatte ein Zwergkaninchen. Das Zwergkaninchen hat er mit dem Hausschuh erschlagen, weil das irgendwie aufs Bett gesprungen ist und er wollte einen Film gucken.
Mhm.
Danach hat er dann gesagt, ich gehe schnell zum Tierarzt und da kann man noch was machen. Dann hat die Freundin sich von ihm getrennt. Er hatte dann aufgelauert und stand mit einem neuen Zwergkaninchen dann vor der Tür und wollte wieder aufgenommen werden. Also
kein unbeschriebenes Blatt.
Absoluter Wahnsinn. Der saß 3 Jahre im Gefängnis wegen Vergewaltigung.
Ja, klar.
Sowas von ein beschriebenes Blatt.
Ja.
Der hat Wohnungstüren eingetreten.
Ja.
Eine Freundin hat eine Anzeige gegen ihn erstattet. Das war noch vor dieser Vergewaltigung. Hat Anzeige gegen ihn erstattet. Der hatte eine Gaspistole gehabt.
Ja.
Und er hat geschossen mit der Gaspistole auf die Freundin. Ihr ist dann zum Glück nichts passiert, aber diese Anzeige wurde trotzdem fallen gelassen. Das war 1992, Begründung, kein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung. Staatsanwalt hat, keine Ahnung, fallen gelassen.
Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Aber also Gutachten, ungefährlich.
Ja.
Also da frage ich mich auch manchmal so. Also ich weiß nicht.
Okay,
so
sie hatte nicht alle Informationen gehabt. Wenn sie diese Informationen auch gehabt hätte, aber trotzdem, sie hat nur einmal mit ihm gesprochen. Hat mit keinen ehemaligen Freundinnen gesprochen. Die hätten dann vielleicht zu dem Zeitpunkt schon was gesagt. Jedenfalls war er dann wieder frei nach nach dieser dreijährigen Haftstrafe. Zum Charakter von dem Täter gibt es dann da noch zu sagen, hoher IQ, besessen von Strategiespielen am Computer. Er will kontrollieren, er hasst es zu verlieren. Er hat irgendwelche Allmachtsfantasien und das habe ich auch eben schon gesagt, er stellt sich vor, eine Frau oder ein Mädchen zu besitzen. Später hat der Gutachter
Strategiespiele am Computer. Ja. Also ich hatte ja eher gesagt,
doch sowas.
Ja klar, aber normalerweise sagt man ja intuitiv, ja, super gefährlich sind diese Ego-Shooter. Aber jetzt höre ich zum ersten Mal, dass Strategiespiele am Computer
dass die was?
Ja, gefährlich sein können. Nein, natürlich nicht.
Es geht ja nur darum, was das für ein Typ ist.
Was das für ein Typ ist. Ja. Ne?
Und dass er besessen ist, von irgendwie Kontrolle zu haben. Und dass er Niederlagen hasst. Der letzte Gutachter hat ihm dann auch eine schwerische seelische Abartigkeit attestiert. Oh, aber die Schuldfähigkeit dann auch bescheinigt, dass er bewusst gehandelt hat. Schizoide und paranoide Züge. Es wurde auch gesagt, ja, der ist am Anfang nett gewesen zu den Freundinnen. Aber sobald es dann da eine Verweigerung gab, hat er angefangen zu prügeln.
Aber da muss ich sagen, wir haben jetzt echt schon viele Crime-Fälle durchgehandelt. Ja. Ne? So langsam kriegt man ja immer so ein Gefühl für Täter, finde ich. So, je mehr man sich mit diesen Fällen beschäftigt. Und dieser Typ Mann, der erstmal so total nett ist und teilweise sogar richtig Eindruck auf Frauen macht und sich dann entpuppt als der totale Albtraum.
Ja.
Das ist uns schon öfter vorgekommen. Ne? Ja.
Absolut, ja. Hier habe ich dann noch aufgeschrieben, er schaut nur Kinderprogramme. Er hat in seiner Wohnung 800 Videokassetten mit Kinderprogrammen.
Also pädophil, kann man das so sagen?
Ja, er hat ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt und ein 13-jähriges Mädchen entführt und mehrfach ständig vergewaltigt. Das ist wohl offensichtlich, ja. Rechtsradikale Gesinnung, NPD-Wähler. Und im Knast hat er wohl dann den Entschluss gefasst, ein Mädchen einzusperren, aus der Begründung, damit er nicht alleine ist. Das war sein Grund. Ja, kommen wir zurück in diese schreckliche Wohnung, wo diese Taten da passieren. Ja, was hat die Stefanie gemacht? Er hat Zettel geschrieben.
Er.
Sie hat Zettel geschrieben.
Ja.
Mit Hilfe rufen und hat versucht, die Zettel unter der Wohnungstür erstmal drunter herzuschieben. Sie hat gedacht, wenn da einer kommt mit einem Paket oder einer geht durch das Treppenhaus, könnte der die Zettel vielleicht finden. Aber das hat nicht funktioniert.
Ja, vor allen Dingen, was ist, wenn der die Zettel entdeckt hätte?
Ja, vielleicht hätte sie das dann wieder zurückgezogen können, irgendwie sowas. Ja. Jedenfalls war das so ihre erste Idee gewesen.
Ja.
Das hat aber nicht funktioniert. Und dann hat sie dann so getan, als würde sie ihre Schularbeiten machen. Sie hat auch irgendwie sie hat sich mit ihren Schularbeiten versucht abzulenken. Hat irgendwelche Französischarbeiten durchgelesen, Texte in Deutsch und so weiter, um sich abzulenken und um auch ein bisschen sich von ihm zu entfernen, zu distanzieren, damit sie dann sagt, ja, ich muss ja meine Schularbeiten machen. Und sie hat auch dann selber ausgesagt, sie hat gedacht, ja, ich weiß ja nicht, wie lange ich hier drin bin und ich will ja auch nicht blöd werden, mhm, ne? Und hier verdummen. Mhm. Und als sie so getan hat, dass sie dann da weiter Schularbeiten macht, hat sie mehrere kleine Zettel geschrieben, weil sie wusste, sie geht vielleicht nochmal mit ihm aus dem Haus raus.
Ja.
Und er ist mit ihr nachts aus dem Haus rausgegangen, zum Glascontainer, um da sowas reinzuwerfen.
Ah.
Und da hat er sie mitgenommen.
Okay.
Und als er sich dann umgedreht hat, er hat den Rücken ihr zugedreht und in einem Glascontainer hat sie mehrere Zettel, die sie gefaltet hat, die hat sie dann irgendwann in ihrer Jacke versteckt. Also was auch für ein Mut und was für eine Todesangst.
Todesangst.
Und ja, dass sie sich dann überwunden hat,
das zu tun.
Das zu tun, ja. Und hat dann diese Zettel kann man auch bei irgendwelchen Spiegelartikeln, kann man den sehen hier. Steht groß drauf mit roter Schrift, Hilfe, Hilfe. Ich lese ihn jetzt mal vor, weil er schlecht für dich zu entziffern ist. Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gelesen.
Okay.
Aber ich wollte ihn dir gerade zeigen.
Ich habe ihn ja gerade gesehen. Das ist ein DIN A4-Blatt, wo klein draufgeschrieben ist, aber...
Ja, der ist viel kleiner gewesen, das Blatt. Ja.
Aber dieses Großhilfe in Rot,
ja,
das steht so quer über die Schrift,
ja, genau,
über die Kleinschrift drüber.
Und sie hat dann hingeschrieben, wer das liest, den bitte ich, rufe bitte sofort die Polizei an. Das ist kein Scherz. Sie soll zur... Und dann kommt die Adresse.
Ach, die kannte die Adresse, wo sie ist.
Ja, sie hat nämlich...
Aber sie
hat Briefe gesehen in der Wohnung. Briefe mit der Adresse von
ihm. Ach so.
Sie kannte nämlich auch nicht seinen Nachnamen, sondern nur den Vornamen. Aber da auf dem Brief stand das drauf. Das war eine Bewerbung, die er irgendwie geschrieben hat. Und sie hat sich
gemerkt. Und da stand auch, wusste sie auch, wer das ist. Sein ganzer Name und alles.
Und dann hat sie geschrieben, sie sollen zur Adresse fahren in der Wohnung von, dann hat sie den Namen hingeschrieben, wird die seit Mittwoch den 11.01.2006 vermisste 13-Jährige festgehalten. Handeln Sie schnell, jede Minute zählt, es geht um Leben und Tod. Bitte helfen Sie, das ist kein Scherz.
Ach, die hat das sogar so formuliert, dass nicht sie das geschrieben hat, ne?
Ja.
So liest man das, damit, falls er die Zettel findet, vielleicht...
Sie hat auch noch andere Zettel geschrieben, wo noch explizit draufsteht, dass die Polizei das dem nicht sagen soll, dass es da diesen Zettel gab.
Ne? Also das für mich hört sich das wirklich so an, als würde die das so schreiben, dass das auch ein anderer schreiben, dass sie sich noch rausreden kann, sagen, ich habe das gar nicht geschrieben oder so, ich weiß es nicht.
Unten steht dann noch, vielen Dank dem Retter oder der Retterin. Ja, also was für eine verzweifelte Nachricht.
Und auch so mutig, ne? Weil das kann doch so gut sein, dass er die Zettel da gefunden hätte und.
Ja, er hätte sein können, dass er ihre Jacke kontrolliert oder dass er mitkriegt, dass sie den Zettel
dahinlegt oder er hätte sich nochmal zum Glascontainer gedreht und die Zettel da liegen sehen.
Und das war Januar, da lag auch Schnee, sie wusste gar nicht, ob das überhaupt gefunden wird. Wer soll da einen kleinen Zettel finden an dem Glascontainer? Ja. Und also sie hat diese vorbereiteten Zettel dann fallen gelassen und...
Wie viele eigentlich?
Es gab vier Zettel.
Okay.
Und in mehreren Nächten, also er ist wohl öfters an den Glascontainer gegangen, warum auch immer, in mehreren Nächten hat sie dann das fallen gelassen und dann gewartet. Ja. Ja, und der eine Zettel, dann der vierte wahrscheinlich, der wurde am nächsten Tag gefunden von so einem Opa, der da am Glascontainer rumging. Ja.
Echt?
Der hat den Zettel gefunden.
Von so einem Opa?
Ja, so ein älterer Typ hat halt
krass
morgens diesen Zettel gefunden.
Ja, aber auch geiler Typ. Wirkt ernsthaft. Sich überhaupt nach so einem Zettel bücken, hallo?
Ja.
Der war ja wohl gefaltet wahrscheinlich. Da hat man ja erstmal nichts drauf gesehen.
Gefalteter Zettel, aber mit so kariertem Papier. Das sieht doch schon aus wie eine Notiz.
Ja, aber...
vielleicht auch aufheben.
Würdest du sowas aufheben?
Vielleicht. Vielleicht hat auch irgendwas zu ihm, eine Intuition gesagt, guck da mal.
Ja gut, man kann natürlich sagen, in diesem Ort wurde eine 13-Jährige entführt.
Oh ja, auch das.
Ja, das kann natürlich sein, dass die Leute da aufmerksamer sind.
Ja.
Aber wenn ich zu einem Glascontainer fahre und sehe da was auf dem Boden liegen, gucke ich nicht nach.
Ja. Bei dir hätte ich auch...
schlechtes Gefühl.
Ja.
Dass ich dich...
Aber so ein älterer Opa, der hat auch eine andere Denkweise und andere Instinkte. Der denkt, hier ist was Ungewöhnliches bei mir vor der Haustür. Mhm. Da gucke ich doch mal nach. Vielleicht wirst du auch mal so, wenn du was älter bist.
Also was für ein.
Er hat jedenfalls an die Polizei gerufen. Und er hat gesagt, hier ein Zettel. Ne? Mhm. Ein Kommissar hat später vor Gericht emotional ausgesagt, dass er eigentlich keine Hoffnung mehr gehabt hätte, dass Stephanie lebendig gefunden wird.
Mhm.
Und ja, und dann, kurz darauf, stand die Polizei vor der Tür. Aber kein Sondereinsatzkommando.
Oh Mann.
Oder keine,
noch nicht mal ein Durchsuchungsbefehl.
Oder keine Ramme oder sonst was.
Oh nein.
Sondern,
nein.
Stefan, hier, klopf, klopf, klopf. Ding, dong, klingeling.
Ja, ja.
Hier ist die Polizei, machen Sie mal bitte auf.
Ja, und die ohne Durchsuchungsbefehl dürfen die da gar nicht rein.
Nee, das war, also es war natürlich Gefahr in Vollzug oder sowas. Ne? Aber die sind da nicht in die Wohnung gestürmt. Weil, ich sag mal so, die hätten ja dann, die hatten ja den Namen und die Adresse.
Ja.
Checken doch ihren Computer.
Ja.
Der Mann wohnt in der Nähe. Der saß 3 Jahre wegen Vergewaltigung einer 14-Jährigen. Ja. Warum kommt da nicht mit volle Kapelle, wird da die Wohnung gestürmt?
Ja.
Nein, die haben geklopft und geklingelt, machen Sie mal bitte auf. Hat sich nichts gerührt. Schlüsseldienst hat dann, der direkt dabei war, hat dann die Tür geöffnet. Also nicht irgendwie eingetreten oder sowas. Schlüsseldienst hat die Tür geöffnet. Es vergingen quälende Minuten, wo sonst was hätte passieren können.
Ja.
Er hätte sie umbringen können.
Ja.
Das hat sie auch später gesagt. Warum hat das so lange gedauert, mich da rauszuholen? Ja, und dann war irgendwann die Tür offen. Der stand in der Unterhose im Flur.
Ach, der hat das gar nicht mitbekommen, dass die...
Doch, der hat irgendwas gehört. Aber war erstarrt oder so, hat nicht reagiert.
Ja.
Der stand dann, da hat sich dann widerstandslos, also sie haben sich auf ihn gestürzt, haben ihn dann festgenommen, hat sich widerstandslos festnehmen lassen und ja, dann machen die da die Tür auf und da.
Ey, das ist aber, da haben die aber ganz schön Glück gehabt. Das hätte aber ganz anders ausgehen können.
Die Stefanie hat riesiges Glück gehabt, dass er.
Ja, auch, also genau das, ja. Also wirklich, das sind auch die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Der hätte in der Zeit die als Geisel nehmen können. Und das hätte dann ein ganz schlimmes Ende nehmen.
Messer an Hals halten können oder er hätte sie umgebracht und dann sich.
Und dann sich.
Oder nur sie oder irgendwas. Es hätte ganz viel in der Zeit passieren können,
also,
wo die da vor der Tür standen.
Oh Mann.
Ja.
Also da muss man schon sagen,
ja.
So richtig klug war das nicht. Ne?
Ja, zum Glück für Stephanie ist gut ausgegangen. Eigentlich hätten sie wissen müssen, was da für ein Mann in der Wohnung ist, nachdem die das überprüft hatten. Ich weiß nicht, ob sie es getan haben oder nicht. Jedenfalls haben die.
Aber wenn sie es getan haben, dann ist es noch schlimmer.
Jedenfalls haben sie da normal geklopft. Keiner hat aufgemacht und dann hat der Schlüsseldienst die Tür aufgemacht. Und ja, er war auch gerade irgendwie am Telefonieren. Jedenfalls haben sie ihn überwältigt. Und Stephanie war im Nebenraum und.
Gefunden. Angekettet.
Ich glaube, sie saß da einfach und hat. Und der Fernseher lief und. Sie hat direkt nach ihren Eltern geschrien und ja, dann war sie befreit.
Also ich bin echt so glücklich jetzt. Ja. Ich kannte den Fall überhaupt nicht und ich bin echt mal glücklich, dass dieser Fall so gut dann noch ausgeht.
Ja.
Also das macht mich richtig glücklich.
Ja, dann kam der Prozess. Schon von im November war erst der Prozess und im Januar war die Tat. Ist ja schon. Aber der sollte dann wahrscheinlich auch gut vorbereitet sein, dieser Prozess etc. Und der war
also
ja dann auch in Urhof und sowas. Ja. Jedenfalls, Stephanie wollte auch aussagen, aber die Staatsanwaltschaft hat es abgelehnt. Die Beweise waren zu ausreichend.
Die wollten dir das nicht antun.
Ja, aber sie hat eigentlich gesagt, dass sie es möchte, aber die Staatsanwalt hat es abgelehnt. Zum Beispiel die Videoaufnahmen waren als Beweismittel. Und wenn ich mir allein vorstelle, dass es, dass die Richter und die Anwälte sich die Videos da angeguckt haben.
Ja.
Also Stephanie hat gesagt.
Ja, krass.
Stephanie hat gesagt, dass sie 100 Mal vergewaltigt wurde. Vor Gericht waren dann 30 Vergewaltigungen. Warum? Keine Ahnung. Und ja, es gab dann auch ein Geständnis von ihm. Und so. Komische juristische Methoden. Dann zum Beispiel hat der Anwalt gesagt, dass er bittet, die Öffentlichkeit auszuschließen wegen weil der Mandant um seine Intimsphäre besorgt ist. Wurde abgelehnt, das war zugelassen. Aber allein, was diese Gedanken, die...
Ja, ist krass. Ja gut,
also das,
Strafverteidiger, ja, er wollte tun dann halt alles für ihren Mandanten. Ne?
Das, und man vermutet auch, dass er wegen dieser Gefängniskletteraktion einmal seine Macht demonstrieren wollte. Wollte irgendwie die Kontrolle, wollte irgendwie so Deutungshoheit haben.
Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, du erzählst noch weiter, dass er dann irgendwann gesprungen ist.
Ist er nicht, er ist freiwillig untergegangen. Obwohl auch Leute aus dem Gefängnis, die da am Fenster standen, also Insassen, die am Fenster geguckt haben, haben so gerufen, spring doch und sowas. Ne? Mhm. Die kannten ihn natürlich auch, die kriegen dann natürlich diese Berichterstattung auch mit. Jedenfalls vor Gericht. Man hat ja dann auch vermutet, dass er durch diese Aktion auf dem Gefängnisdach dafür sorgen wollte, dass das Videomaterial nicht zugelassen wird. Mhm. Ja, wurde aber zugelassen, das war ein wichtiges Beweismittel. Mhm. Und er hat dann auch selber gesagt, also er hat nicht geschwiegen vor Gericht, selber hat er auch gesagt, er hätte ihr nichts angetan und hat dann sogar als Begründung ja gesagt, dass die Zeit, in der Stefanie bei mir war, das zeigt ja, dass ich ihr nichts angetan hätte.
Super Argument.
Ja, genau. So hat er das versucht darzustellen. Keine Reue, kein
Verständnis. So nach dem Motto, war alles freiwillig, weil sie ist ja bei mir geblieben oder was?
Ja, eher so, ich hätte sie ja nicht umgebracht, weil ich habe ja ihr zu essen gegeben, habe mit ihr Fernsehen geguckt.
Ach so, ich habe mich
und,
um sie gekümmert.
So. Mhm. Und die Gutachter sagen auch, keine Reue, kein Verständnis, keinerlei Begreifen von dem, was er ihr angetan hat. Mhm. Und ja, das Urteil, 15 Jahre Freiheitsstrafe wegen Geiselnahme in Tateinheit mit Entziehung Minderjähriger, Vergewaltigung, schwerer sexueller Missbrauch und Körperverletzung, 15 Jahre Freiheitsstrafe plus Sicherungsverwahrung. Die volle Härte.
Das ist die volle Härte.
Maximum hat er bekommen.
Ja. Das ist krass. Das heißt, mit Sicherheitsverwahrung, das heißt...
Das bedeutet, dass erst 2 Jahre danach eine Haftprüfung, alle 2 Jahre kann eine Haftprüfung erfolgen. Also es wurde, die haben alle Register gezogen vor diesem total gefährlichen
Das heißt, er könnte theoretisch wirklich lebenslang sitzen. Ne?
Er könnte sehr, sehr lange sitzen und ich hoffe, er wird auch so lange sitzen, wie es nur geht.
Dürfen wir sowas überhaupt sagen? So eine persönliche Meinung hinterher schieben? Oder müssen wir neutral bleiben als Podcaster? Du hast gerade gesagt, ich hoffe, dass
wir müssen nicht neutral bleiben. Wir brauchen überhaupt nicht neutral zu bleiben. Warum sollten wir neutral bleiben?
Also wenn wir neutral wären, würden wir sagen, er sitzt so lange und ich weiß nicht, wie das im Detail juristisch gelöst ist, wann er wieder freikommen kann und so. Wahrscheinlich müssen dann Gutachter feststellen, der ist ungefährlich. Ne?
Aber das kann immer nur alle 2 Jahre erfolgen, diese Prüfung.
Aber erst nachdem er seine Haft abgesessen hat. Ne?
Ja. Ja, Stefan, 2014, das war 2006, 2014 stand er schon wieder am Dach vom Gefängnis.
Aber er war doch inhaftiert.
Ja, ja. Aber die haben ja auch Hofgang und sowas. Ist wieder da.
An derselben Stelle wahrscheinlich. Ne?
Ich weiß jetzt nicht, ob es. Ich glaube, das war das gleiche Gefängnis. Später kam er dann, wurde er dann verlegt. Stand er da schon wieder. Aber diesmal nur 5 Stunden.
Ja, und wie lange war er da schon in Haft?
Das war 2014 und Ende 2006 kam er in Haft.
Oh. Ja. Das ist aber. Da war er ja schon sehr lange in Haft und dann ist er aufs Dach.
Hat vielleicht öfters mal versucht und das war dann die Gelegenheit. Ja. Das hat aber keiner mitbekommen, weil da gab es halt keine große Berichterstattung drüber.
Okay.
Aber er stand da wieder.
Und was will der denn da auf dem Dach?
Sich zeigen. Zeigen, dass er noch da ist. Kontrolle. Macht.
Komisch.
Einfluss.
Ey. Ja. Komischer Typ. Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, Micha.
Den können wir nicht verstehen.
Du erzählst mir hier einen Crime-Fall.
Ja.
Und das ist total schrecklich, weil man muss sich in dieses Kind hineinversetzen.
Ja.
Für die ist das die Hölle.
Ja.
Todesangst. Jede Minute.
Unerträgliches
Material.
Demütigung, Ekel.
Ja.
Das hat sie auch gesagt, wie sehr sie sich vor ihm geekelt hat. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Unvorstellbar. Ja. Aber der Täter, also ich versuche mal irgendwie, was ich verstehe nicht so ganz.
Ja, warum was, er das gemacht hat, ja, verstehe ich auch nicht.
Ja, aber und dann auch mit diesem Gefängnisdach und irgendwie, ich versuche den gerade irgendwie zu verstehen. So richtig kriege ich das nicht hin.
Versuch's nicht, ihn zu verstehen. Zwei Punkte habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Einmal schwere Ermittlungspanne, sehr schwere, eigentlich unverzeihliche Ermittlungspanne. 3 Wochen nach der Entführung hat die Polizei, das kann man ja auch alles nachvollziehen, eine Datenbankabfrage durchgeführt. 3 Wochen danach.
Ja.
Und hat gesucht nach...
Also sie war noch in...
Ja, sie war noch nicht befreit. 3 Wochen nach ihrem Verschwinden, sie war ja 36 Tage insgesamt. Und hat nach Sexualstraftätern in der Umgebung gesucht, per Datenbankabfrage.
Ja.
Kein Treffer, weil der Fall, wo er, weswegen er verurteilt war, der war unter einem anderen Stichwort in der Datenbank. Und zwar unter dem Stichwort sexuell motivierter Straftäter und die haben nach Sextäter gesucht. Irgendwie sowas. Jedenfalls haben die nicht das richtige Schlagwort gefunden oder nicht das richtige Schlagwort vergeben. Sie hatten keinen Treffer, sonst hätten sie ihn gefunden. Und ja, und das hätten sie auch nicht erst nach 3 Wochen machen brauchen.
Ja, aber gibt man da vielleicht nicht, es gibt wahrscheinlich verschiedene Begriffe.
Ja, da muss man mal genauer recherchieren und genauer suchen.
Gibt immer mehr als einen Begriff ein.
Die haben eine Datenbankabfrage gemacht, kein Treffer und der Grund, warum es keinen Treffer gab, war, weil die Stichwörter haben.
Also ich will jetzt nicht über Polizei irgendwie.
Und außerdem haben die das erst nach 3 Wochen gemacht. Und dann noch dieser halbherzige Zugriff mit Schlüsseldienst etc., der viel zu lange gedauert hat, was sie in absolute Lebensgefahr gebracht hat. Ja.
Also ich will ungern über Polizeiarbeit oder sowas rumlästern, weil es gibt auch sehr, sehr, sehr gute Polizeiarbeit.
Ja, meistens kriegt man das ja nicht mit, wenn die Polizeiarbeit gut war. Ja.
Und es gibt auch engagierte Polizisten, die sich wirklich auch Mühe geben und so.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch wirklich manchmal welche, wo man den Eindruck hat, wenn man das hört, oder? Dass man da so den Eindruck hat, reine Faulheit, oder? So ein bisschen so...
Halbherzig.
Halbherzig.
Ja. Ach, ich suche doch da nach diesem Ausreißer.
Ja, ich tippe hier mal ein Wort rein. 2 Wörter tippen ist schon wieder zu anstrengend. Oder 3, muss ich mir irgendwie noch einen Kopf zerbrechen.
Ich kann es mir auch nicht.
Also ich, oder? Man kann auch mal ein bisschen hier rumstänkern, oder?
Dann will ich noch sagen, von dieser Berichterstattung, Spiegel, Stern etc., da gibt es auch so verpixelte Bilder von ihr, wo sie drauf zu sehen ist, mit wo sie in eine Delfintherapie macht in Miami. Und
nach der Tat?
Ja.
Ja.
Und das Gesicht ist verpixelt, aber man sieht ihr strahlendes Lachen und dann wird sie so zitiert, dass diese Delfintherapie ihr sehr gut tut und dass sie sehr glücklich macht und dass sie in Deutschland zurück immer ihr Delfin-T-Shirt anzieht. Und das ist ihre Rüstung und das gibt ihr Kraft und ja, ich hoffe einfach so, dass dieses Trauma irgendwie, dass sie ein halbwegs normales Leben führen könnte. Das würde ich ja so wünschen. Und ja.
Aber wie viel so 36 Tage in so einem Menschenleben zerstören können, ne?
Ja. 36 Tage ist eine unfassbare lange Zeit. Keiner, ja. Klingt im Vergleich zu Natalie Kampusch klein, aber gering.
Ja gut, es kann schon eine Tat.
Ja.
Es kann schon eine Stunde in einem Menschenleben was zerbrechen. Aber 36 ist eigentlich sehr viel, ne? Aber das ist schon.
Eine sehr lange Entführung.
Ja.
Ja.
Aber sie ist stabil, meinst du? So hört sich das an.
Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, was ich ihr wünsche und hoffe. Ja.
Aber sie ist noch da, sie lebt und ist nicht in den Medien, ne? Das tut sie nicht.
Gibt keine aktuellen Sachen da zu finden.
Aber Natascha Kampusch zum Beispiel.
Hat die Öffentlichkeit gesucht, genau, auch ein Buch geschrieben.
Ja, die sieht man auch in Interviews und so, die redet darüber.
Ist ja auch ihre Entscheidung gewesen.
Da hatte sich der Täter dann umgebracht.
Ja.
Deshalb hätte ich damit gerechnet, er springt vom Dach. Wirklich, weil ich kannte den Fall von...
Ja.
Aber es war ein anderer Typ.
Also es ist besser für die Justiz und für die Opfer, wenn die sich nicht der Strafe entziehen. Entziehen,
ja.
Würde ich mal behaupten. Ich.
Ja.
Das sagt man beim Bauchgefühl. Aber für die Justiz ist es auf jeden Fall schlecht. Doch, die müssen die Strafe verbüßen. Gerade so eine Strafe. 15 Jahre und anschließende Sicherheitsverwahrung. Der darf sich nicht durch Selbstmord der Strafe entziehen.
Ja,
das darf einfach nicht passieren. Ja, ja.
Ich glaube, es ist für das Opfer auch ein Stück weit Genugtuung oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dass der Täter dann wirklich so lange im Gefängnis sitzt und dafür büßen muss.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja.
Denke ich mal.
Gut, Stefan. Mehr habe ich dazu nicht mehr zu sagen.
Okay, Micha, ich bin ja immer hier der Typ im Crime Talk, der hier so...
Die sachliche Ebene.
Ja, will. Und so ein bisschen dickhäutig sich die Fälle alle ja. anhört. Und du bist ja immer eher so der Emotionale, dem das alles ziemlich nahe geht.
Mhm.
Aber der Fall hat mich auch echt berührt, muss ich sagen.
Ja.
Also du siehst, Micha, ich habe durchaus auch...
Du hast Gefühle.
Ja.
Und das finde ich auch sehr gut.
Ja. Es ist ein krasser Fall. Und er sitzt im Gefängnis und...
Bleibt da hoffentlich.
Ja. Und bleibt da.
Gut, Stefan. Das war's.
Das war's. Ja, Micha, dann... wir sprechen uns dann im nächsten Talk.
Ja.
Und verabschieden uns.
Alles klar. Bis dann.
Von den Hörern. Das Outro läuft.
Ciao.
Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Zart und bitter.